Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Information Management Veranstaltung. Wir werden heute beginnen mit einem neuen Kapitel, Kapitel 3, das ganze Thema Wirtschaftlichkeitsanalysen, ja, Wirtschaftlichkeitsanalysen von Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnik. Ne? Was wir uns heute anschauen wollen, ist, wir werden einsteigen mit so einem Thema wie Kosten- und Nutzenarten von IT-Investitionen. Ja, also was kostet es, was haben wir für Nutzen davon. Wir werden heute einige Verfahren zur Bewertung von IT-Investitionen kennenlernen. Und in diesem Kontext hier, also in diesem ganzen Kontext Wirtschaftlichkeitsanalysen, wenn wir dann im Juni, ich habe das Datum jetzt gerade nicht im Kopf, hier noch haben wir einen Gastvortrag eingeplant von dem Professor Hess von der Uni München, auch Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhlinhaber und einer der IT-Controlling-Experten, die wir hier in Deutschland zu dem Thema haben. Also das wird dann irgendwann im Juni stattfinden. Termin ist auch schon gefixt. Ich habe ihn jetzt nur gerade nicht im Kopf. Ne? Also starten wir hier mit dem Thema Kosten und Nutzenarten von IT-Investitionen. So als Literaturempfehlungen hierzu könnte man eben anfügen, diesen Beitrag von dem Thomas Hess eben, gemeinsam mit dem Herrn Müller zum Thema IT-Controlling oder mein Buch zum Thema Informationsmanagement aus dem Jahr 2000 und da insbesondere diese Seitenzahl. Ne? Das ist sozusagen, wenn Sie irgendwo etwas nachlesen möchten. Ne? Also, womit beschäftigen wir uns in diesem Kapitel? Vereinfacht und kurz ausgedrückt mit der fast Binsenweisheit, dass der Einsatz von IT natürlich kein Selbstzweck ist. Ne? Also wenn wir nun hier beispielsweise ein solches ERP-System einführen wollen, etwa eine SAP-Software, stellt sich natürlich die Frage, welchen Wert diese Investition in dieses SAP-System für die Unternehmen hat. Eine ganz herausfordernde Frage wird immer die sein, wie wir den Nutzen von solchen IT-Investitionen denn letztlich messen können und welche Methoden geeignet sind zur Wirtschaftlichkeitsanalyse von solchen IT-Investments. Ja, das ist so das, was uns hier in diesem Themenkomplex beschäftigen wird. Und steigen wir mal ein, zunächst mal in die verschiedenen Kosten- und Nutzenarten, die mit einer Investition in Informations- und Kommunikationstechnik verbunden sind. Und da machen wir zunächst mal eine Unterscheidung in einmalige Kosten einerseits und in laufende Kosten andererseits. Also wenn Sie sich das als so eine Investition vorstellen, wie Sie das im Grundstudium im Rahmen der Kapitalwertmethode etwa mal kennengelernt haben, ist das nichts anderes, als dass wir sagen, die einmaligen Kosten, ja, die fallen in T gleich 0 an und diese laufenden Kosten fallen eben an in T gleich 1 bis T gleich N, je nachdem, wie groß wir den Planungshorizont definieren. Fangen wir hier mal an mit den einzelnen Kostenarten im Bereich einmalige Kosten. Zunächst mal haben wir die Anschaffungs- und Herstellkosten. Was ist hier drin? Da ist insbesondere drin der Kaufpreis einer Software, die Herstellkosten. Ne? Also Herstellkosten hätten wir insbesondere natürlich dann, wenn wir eine Software selbst entwickeln. Den Kaufpreis wären etwa die Lizenzkosten, wenn Sie daran denken, dass Sie hier etwa sich ein SAP-System anschaffen würden. Schauen uns das gleich nochmal ein bisschen näher an. Eventuell benötigen Sie, das wäre gerade im SAP-Umfeld so ein typisches Problem, auch zusätzliche Hardware- und Softwarekomponenten. Und Sie haben Anschaffungsnebenkosten zu tragen, die Informationskosten. Anschaffungsnebenkosten, das wäre in diesem Kontext sowas, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben zunächst mal eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Softwarelösungen. Sie suchen vielleicht zunächst erstmal, ob etwa eine Oracle-Lösung, eine Siebel-Lösung oder eine SAP-Lösung für Sie das Richtige ist. Das ist hier gemeint unter diesen Anschaffungsnebenkosten. Dann haben Sie im Personalkostenbereich Kosten für die internen Projektmitarbeiter. das IT-Personal, Kosten für Schulungsmaßnahmen, Fremdleistungskosten hätten Sie etwa für externe Dienstleistungen, etwa Beratung, Programmierung. Nehmen wir mal das Beispiel wieder mit der SAP-Einführung, weil das einfach etwas ist, was in der Praxis sehr, sehr häufig vorkommt. Wie würden Sie denn ungefähr einschätzen, wenn wir jetzt bei den einmaligen Kosten sind, hier sowas wie Kaufpreis der Software, also praktisch die einmaligen Lizenzkosten, die anfallen, und so die Kosten für externe Dienstleistungen, etwa Beratungsdienstleistungen, die Sie so einkaufen. Was würden Sie denn so schätzen, in was für eine Relation denn diese einmaligen Kostenarten so zueinander stehen? So über einen dicken Daumen.
Ja? Sie hängt von der Userfreundlichkeit der Software einerseits ab. Ich denke aber, dass speziell bei so komplexen Systemen, die Sie eben genannt haben, zum Beispiel ein Source-Planning-System von SAP, ja, gerade die Fremdleistungskosten besonders hoch sind. Das ist ja auch im Sinne des Anbieters, also der SAP in diesem Fall, weil ich natürlich eine Kundenbindung erreichen möchte. Wenn ich den Kunden einmalig eine Software verkaufe, mit der er dann weitgehend klarkommt über einen längeren Zeitraum, dann kann ich ja an diesem Kunden in diesem Zeitraum nicht mehr so viel verdienen, wie wenn ich zum Beispiel einen geringeren Kaufpreis offeriere und dadurch der Kunde auch eine niedrigere Hemmschwelle hat, die Software zu kaufen, um dann hinterher aber meine Dienstleistung, die Schulung und ähnliches und so fort.
Ja. Ja, das ist sehr gut gesagt, ne? Also wenn Sie zum Beispiel mal so eine Software-Einführung à la SAP MySAP oder auch R3 nehmen, ne? Also MySAP ist sozusagen die modernere Variante, ne, von dem SAP R3, dann betragen die externen Beratungskosten in der Regel ein Vielfaches von den Lizenzkosten, die Sie haben, ne? Also die Lizenzkosten zu nennen, fällt immer sehr, sehr schwer. Und zwar ist es deswegen schwierig, dieses Thema, weil etwa im Bereich der SAP das ganze Preismodell relativ komplex und intransparent ist. Ne? Also das Preishandbuch der SAP, das ist übrigens auch nicht auf der Homepage zum Runterladen gibt irgendwie, könnte man sich auch vorstellen, dass die Preise irgendwo veröffentlicht sind, ist es nicht, ja, umfasst also mehrere 100 Seiten. Und es ist von einer Vielzahl von Parametern abhängig, etwa davon, gut, das ist jetzt nur noch die einfachste Nummer, ja, wie viel User letztendlich diese Software benutzen dürfen. Ja, das ist so einer der verschiedenen Parameter. Lassen wir es mal für eine mittelgroße SAP-Einführung, nur um Ihnen mal so eine ungefähre Hausnummer zu nennen. Ja, das ist im Einzelfall dann immer falsch, aber das ahnen, in welchen Größenregionen wir uns bewegen. Vielleicht mal so zwischen, naja, sagen wir mal eine knappe Million, 500.000 bis eine Million für so eine mittelumfangreiche SAP-Einführung, ne, für die Lizenzkosten. Aber das ist immer der deutlich, oder nicht immer, in aller Regel der deutlich geringere Teil im Vergleich zu den Beratungskosten, die Sie zu tragen haben. Auch da versuchen wir vielleicht mal so zumindest eine Hausnummer zu bekommen, und wir behalten natürlich im Kopf, dass jedes Projekt individuell und jedes Projekt ein bisschen anders ist, ne? Aber auch da macht es vielleicht Sinn, mal eine Größenordnung zu kennen. Was würden Sie denn schätzen, was so ein SAP, so ein externer SAP-Berater kostet am Tag? Ja, so Beratungsunternehmen wie Accenture, wie die Boston Consulting Group, CSC Plönske wieder sehr stark, bieten eigentlich alle Beratungsleistungen im SAP-Umfeld an. Was würden Sie so schätzen, was so ein Mann pro Tag kostet, so ein Spezialist in diesem Gebiet? 1.000 Euro, sagt er, das ist die ein ganz guter Wert. Ich würde eher sogar sagen 1.000 plus X. Ja? Also 1.000 wäre wirklich das absolute Minimum. Rechnen wir jetzt einfach mal mit dem Minimum. Wenn Sie so davon ausgehen, dass vielleicht in so einem Einführungsprojekt 10 Externe drin sind, ja, sind wir schon bei 10.000 Euro pro Tag. Und das ist jetzt nicht hochgerechnet, ja. 10.000 dann pro Tag, das wären dann 50.000 pro Woche. Sie denken mit, das ist heiß, da kann man es jetzt leicht vertun. Das wären so 200.000 im Monat, ja. Und dann werden wir so, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, so bei so gut 2 Millionen Euro pro Jahr. Ne? Und wir können immer happy sein bei so einem Einführungsprojekt, wenn die Sache in einem Jahr wirklich gegessen ist. Ne? Also diese Einführungsprojekte sind häufig tierisch komplex. Ja, bitte.
Ja. Oder
ja.
Ja.
Ja, also die Frage ist gut, danke dafür. Schulung ist da noch gar nicht drin. Ne? Also Schulung ist da noch gar nicht drin, sondern es ist eben das Customizing. Wir werden das dann hinten auf einer Folie auch noch haben, für die, die den Begriff Customizing bislang noch nicht gehört haben. Das Customizing bezeichnet die Anpassung einer solchen Standardsoftware an die Bedürfnisse des Unternehmens, das die Software einsetzt. Ne? Also wie gesagt, wir werden hinten noch drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht jetzt schon vorab, um da das Verständnis dafür zu bekommen. Das ist also nicht so, dass wenn Sie eine SAP-Software kaufen oder eine Oracle-Software kaufen, ja, dass Sie einfach so ein paar CDs sozusagen in Ihr Laufwerk reinschieben, die Sache installieren und die Kiste läuft. Sondern Sie müssen diese Software eben anpassen an die einzelnen Bedarfe, die Anforderungen im Unternehmen. Und wenn jeder von Ihnen sozusagen ein SAP-Kunde wäre, selbst wenn Sie alle in der gleichen Branche arbeiten, hätte jeder einzelne von Ihnen letztendlich eine gewisse andere Implementierung. Ne? Weil jeder, sagen wir mal, seine Kostenrechnung ein bisschen anders macht, weil jeder seine Bestellung anders organisiert hat, sein Bestellwesen im Unternehmen. Also es wird angepasst, es wird versucht anzupassen, so gut wie es eben geht, an die individuellen Bedürfnisse. Ne? Und das ist eben auch genau der Punkt, warum diese Kombination aus betriebswirtschaftlichem und informationstechnischem Wissen ebenso gefragt ist, ne, weil sie eben versuchen, die Software an die Geschäftsprozesse anzupassen oder auch die Geschäftsprozesse an die Software, auch da werden wir noch drauf eingehen, ist es sinnvoll in einem solchen Projekt sowohl die BWL-Seite als auch die IT-Seite ganz gut zu verstehen. Ne? Das ist sozusagen hier auch nochmal so eine kleine Message. Installation und Implementierungskosten, Kosten für die Datenbereitstellung, Dokumentationskosten, Testlaufkosten, ja, Kosten für Mobiliar. Sie sehen schon, hier wird jetzt alles Mögliche einfach aufgezählt, Raum- und Infrastrukturkosten. Das sind dann eher Kleinigkeiten im Vergleich zu diesen Personalkosten, die anfallen. Sonstige Kosten, das ist natürlich häufig mit einem erheblichen Aufwand verbunden, sind die Kosten für die Anpassung der internen Organisation und dabei sowohl die Anpassung der Aufbau- als auch der Ablauforganisation. So, das wären der erst einmalige Kosten, laufende Kosten, Miete, Leasing, Lizenzgebühren. Ne, ich mache das mal am Beispiel der SAP-Welt wieder. Nicht, weil ich so ein großer SAP-Fan bin, sondern einfach, weil ich die Welt dort halbwegs kenne. In dem Fall würde man diese Lizenzgebühren hier nicht unter laufenden Kosten fallen. Ja, in dem Fall im Bereich der SAP-Welt wären die Lizenzkosten einmalige Kosten. Hier wären es dann eher Wartungs- und Pflegekosten. Und diese Wartungs- und Pflegekosten, was versteht man in der IT-Welt unter Wartung? Das ist also, ich weiß nicht, ob Sie es im Grundstudium mal gemacht haben. Ja, Sie melden sich so halb.
Ja.
Genau.
Ja.
Richtig. Das ist der eine Teil. Aber es ist nicht nur Fehlerverbesserung, so nach dem Motto, wir haben den Heizungsinstallateur zur Wartung, wenn irgendwas kaputt ist, sondern es ist, ja. Ja, das ist noch was anderes, was man unter Wartung auch noch versteht, ja? Ja, genau, richtig. Richtig, alle möglichen Anpassungen, wenn sich irgendwas ändert, ja, also wenn sich irgendwie die Steuergesetzgebung ändert beispielsweise, müssen Sie entsprechende Anpassungen vornehmen und auch diese Anpassung fällt auch unter Wartung. Und dieser Punkt ist mindestens so bedeutungsvoll an, von der Kostenseite her wie die Lizenzgebühren. Ja, also Sie machen es sehr häufig, sieht das Modell, wenn Sie Standardsoftware sich einkaufen, so aus, dass Sie einmalige Lizenzgebühren zahlen. Dann haben Sie erstmal das entsprechende Nutzungsrecht an der Software und dass Sie auch gleichzeitig einen Wartungs- und Servicevertrag abschließen. Dieser Wartungs- und Servicevertrag garantiert Ihnen eben, dass wenn vielleicht die Mehrwertsteuer geändert wird oder sich andere Konstellationen verändern, dass der Anbieter der Software dann diese entsprechenden Änderungen gleich vornimmt. Und diese Wartungskosten betragen in der SAP-Welt so ungefähr 20% der Lizenzgebühren pro Jahr. Auch das einfach nur, damit Sie so einen Eindruck bekommen. Und wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, dass so ein User, so ein Anwender, so eine SAP-Lösung vielleicht mal so 7-8 Jahre behält, ja, das scheint mir so ein ganz realistischer Wert zu sein, sehen Sie auch schon ganz einfach, dass diese Wartungskosten dann auch entsprechend zu Buche schlagen. Und ohne die geht's im Grunde genommen nicht, weil in diesem Kostenblock steckt eben auch drin, dass Sie, wenn es Probleme mit dem System gibt, dass Sie dann also immer die Hotline haben, dass Sie entsprechend eine Betreuung eben bekommen von jemandem, der diese Fehler dann ausmerzt. Also da kommen Sie eigentlich gar nicht drum rum. Ich glaube, theoretisch geht's ja, dass Sie sagen, nee, wir wollen keinen Service- und Wartungsvertrag abschließen, aber habe ich noch nie gesehen, dass jemand wirklich drauf verzichtet hätte, ne? Ja, Energie- und Leitungskosten, das dürfte nicht so der Hammer sein. Die laufenden Raummieten vielleicht auch nicht. Kosten für die Benutzung des Rechenzentrums, hatten Sie in der Veranstaltung besprochen, also intern oder eben extern, ne? Kosten für Datenschutz und Datensicherheit. Personalkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, die laufenden Schulungskosten, alles jetzt laufende Kosten hier, die hier entsprechend angegeben sind. Das wären sozusagen die verschiedenen Kostenarten, die man in eine solche Investitionsrechnung entsprechend einbeziehen würde. Ja, Nutzeffekte, hier wird es schon mal ein bisschen schwieriger. Wir haben hier, damit Sie die Folie nicht missverstehen, die ist vielleicht optisch nicht so toll gemacht, im Grunde genommen, was wir hier drauf haben, sind zwei verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten. Ja, die eine Klassifikation geht nach Kostensenkung, Zeiteinsparung und Informationswerterhöhung. Und die andere Einteilung, also das ist sozusagen eine, die nebendran steht. Ja, man kann auch einteilen in substitutiven Nutzen, komplementäre Nutzen und strategischen Nutzen. Fangen wir hier mal an mit der Kostensenkung. Würden Sie vielleicht reinbekommen in dem Moment, wo Sie durch Ihre IT-Investition bestimmte Vorgänge und Prozesse automatisieren, die vorher manuell von Mitarbeitern durchgeführt worden sind. Ne, das wäre hier so ein Bereich für die Senkung der Kosten. Wir senken Personalkosten. Kommunikationskosten, was könnten Sie sich denn hier vielleicht vorstellen? Das wäre dann so ein Beispiel, wie Sie durch IT die Kommunikationskosten senken können.
Mhm.
Richtig, genau. Können wir uns genau solche Beispiele hervorragend vorstellen. Ganz ähnlich natürlich auch sowas wie Zeiteinsparungen. Ja. Zeiteinsparungen hier, Durchlaufzeit, wenn wir etwa dran denken, dass wir vielleicht über EDI, Electronic Data Interchange, überbetrieblich Bestellungen uns zuschicken. Ja. In dem Moment, wo ich bin vielleicht jetzt mal ein Handelshaus, ja, und mein Lager ist leer, dann könnte ich sozusagen den Produzenten gleich eine E-Mail schicken oder nicht E-Mails, das war jetzt nicht schön, EDI-Dokument zuschicken, wo eben drin steht, okay, ich brauche die Produkte A, B und C sofort. Ne? Oder eine Just-in-Time-Fertigung in der Automobilindustrie funktioniert auch per EDI über den Austausch von solchen Dokumenten. Und nur dann ist es eben gewährleistet, dass wir sozusagen wirklich Just-in-Time produzieren können und die Durchlaufzeiten solcher Bestellprozesse, solcher Bestellvorgänge eben reduziert wird. Ne, wir könnten prinzipiell auch die Informationssuche natürlich gut unterstützen durch den Einsatz von IT. Informationsübermittlung, wird mir jetzt eigentlich nicht allzu viel einfallen, haben wir jetzt ja durch Kommunikation hier eigentlich schon abgedeckt. Das ist hier ein bisschen doppelt gemoppelt drin, habe ich das Gefühl. Das wären sowas wie substitutive Effekte auch, ne? So eine Kostensenkung, Zeiteinsparung, also wir substituieren das Traditionelle durch das Neue. Informationswerterhöhung. Informationswerterhöhung ist ein Konzept aus der Entscheidungstheorie. Ich hatte mir überlegt, ob wir das hier auch formal machen. Ich habe es einfach mal weggelassen. Ich glaube, ich sage Ihnen einfach in einem Satz, was es letztendlich bedeutet. Es geht hier darum, dass wir durch bessere und mehr Informationen in die Lage versetzt werden, bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist ja letztendlich das, wo wir am Anfang auch hier angefangen hatten in der Lehrveranstaltung, dass wir gesagt haben, wir haben einen pragmatischen Nutzen. Ja, eine pragmatische Ebene des Informationsbegriffs. Und da ging es ja darum, dass Informationen letztendlich unsere Entscheidungen verbessern. Ja, und dann hilft uns die Informationstechnik, aktuelle Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Verwendung von Entscheidungsunterstützungssystemen, also Methoden, beispielsweise Simulationsmethoden, Methoden aus dem Bereich Operations Research, die bessere Daten generieren, Datenanalysen, Data Warehouse, Data Mining, auch dieses ganze Thema Business Intelligence, das der Dr. Carsten Oehler mit Ihnen macht, geht ja letztendlich darum, dass Sie aus so einem Datenfriedhof heraus entsprechende Reports generieren, Berichte generieren, entscheidungsrelevante Informationen eben, auf deren Basis Sie hoffentlich dann eben besser entscheiden können. Oder das ganze Thema Knowledge Management, Wissensmanagement. Vielleicht einfach mal ein ganz einfaches Beispiel hierfür. Wir hatten mal ein Projekt gemacht mit einem großen Pharmaunternehmen und in diesem Projekt ging es darum, so eine Art Wissensbank zur Verfügung zu stellen über das Wissen innerhalb dieses Pharmaunternehmens im Bereich Softwareentwicklung. Also gar nichts Pharmazeutisches, sondern was dort für ein Wissen herrscht im Bereich Softwareentwicklung. Und wir hatten damals mit denen gemeinsam den Spruch kreiert, so nach dem Motto, wenn die Firma XYZ wüsste, was XYZ weiß. Ja? Weil der Hintergrund ist einfach der, wenn sie an verschiedenen Orten und Lokationen Softwareentwicklungsabteilungen haben, beispielsweise Java-Entwickler, dann können Sie davon ausgehen, dass die Gesamtorganisation ziemlich viel weiß über Java und wie letztendlich bestimmte Probleme damit da gelöst werden können. Das Problem ist aber immer dann, wenn jetzt der Entwickler an dem Standort A hängt gerade an einem Problem, was vielleicht an den Orten B, C und D schon 100-mal gelöst worden ist. Aber er hat dieses Wissen eben nicht verfügbar. Ne? Und dahin zu kommen, dass man sozusagen diese entsprechenden Begriffe, dieses entsprechende Wissen immer im Zugriff hat. Darum geht es hier in diesem ganzen Bereich Knowledge Management. Eine alternative Einteilung ist die, dass wir sagen können, okay, wir haben einen substitutiven Nutzen, etwa durch die Einsparung von Kosten oder auch die Einsparung von Zeit. Ja. Wir haben einen komplementären Nutzen, also wir bekommen etwas dazu, was wir vorher nicht hatten, da könnten wir jetzt hier beispielsweise ein Mehr an Informationen wäre das letztendlich. Und wir haben einen strategischen Nutzen im Sinne einer verbesserten Position im Wettbewerb. Sprechen wir das doch mal gerade. Was können Sie sich vorstellen, könnten denn schöne Beispiele sein dafür, dass wir sagen, wir verbessern unsere Position im Wettbewerb durch den Einsatz von IT. Was fällt Ihnen, denn das ist, sagen wir mal, ein Schlagwort, das Sie sehr, sehr oft hören, das werden Sie sehr oft lesen, IT als Wettbewerbsfaktor. Ja? Ich mache mich im Vergleich zur Konkurrenz, verbessere ich mich in irgendeiner Form. Was würde Ihnen denn da konkret einfallen, was es dann denn für schöne Beispiele gibt? Ja. Ja, das ist schon ein sehr guter Punkt. Also alles das, was zusammenhängt mit dem Wissen über den Kunden, was der Kunden für Präferenzen hat. Wenn wir es da irgendwie schaffen, dort über IT vielleicht durch ein geschicktes Data Mining, also Data Mining ist ein Oberbegriff für verschiedene statistischen Verfahren, die existieren, um aus einem Datenfriedhof, ja, wenn ich das mal so nennt, versucht, Zusammenhänge daraus zu erkennen. Ja, also wenn wir jetzt vielleicht eine Kundendatenbank haben oder haben wir einige Eigenschaften über die Kunden drin, ja, beispielsweise Alter, wo sie wohnen, Geschlecht, solche Fragestellungen, und dann haben wir auch ihr Kaufverhalten drin, dass man dann so statistische Verfahren einfach anwendet, um dann vielleicht herauszubekommen, wie die Frauen auf dem Land vielleicht entsprechend anders einkaufen als die Frauen in der Großstadt. Beispielsweise, ja, kein tolles Beispiel jetzt, ich weiß, aber fiel nichts Besseres ein gerade.
Dass man erst durch solche Infos, also kundenspezifische Infos, auch erst sinnvoll auf Marktentwicklung beispielsweise reagieren kann. Gut, die beobachtet man nicht immer,
ja,
sehr. Zum Beispiel Marktforschungsinstitute, die stellen fest, es gibt einen Trend dort.
Ja, richtig.
Ja. Die Entwicklung auf den zu vielleicht stelle ich fest, dass zum Beispiel nur, sagen wir mal, 10 oder 5% meiner Kunden, ja, überhaupt zu der Gruppe gehören, die jetzt Gegenstand dieser Marktforschung
war. Richtig, genau.
Und möglicherweise, oder vielleicht stelle ich auch fest, wo ich habe dann irgendwann noch ein hohes Potenzial, 80% meiner Kunden entsprechen genau den Leuten, die mit, auf denen die Eigenschaften jetzt von, was ich irgendwie zu tun analysiert wurde.
Mhm.
Da ist Handlungsbedarf nicht gegeben. Aber ohne die Infos kann ich das im Grunde, kann ich wirklich den Mitläufer spielen, kann sagen, okay, das allgemeine Signal aus der Marktforschung kam,
ja,
sollte dort die mache ich es nicht. Dann muss ich dann rechnen, dass die Konkurrenz
sich
genommen
wird. Ja, richtig, sehr gut. Ne? Ich fand auch gut, dass Sie beide gleich so zu diesem Thema Kunden eigentlich gekommen sind, weil da ist es letztendlich genau der Punkt meines Erachtens, wo man wirklich diese Wettbewerbsvorteile erzielen kann. Bei diesen anderen vielen Prozessen, die durch IT auch zu unterstützen sind, habe ich da immer so meine Zweifel, ob es dort tatsächlich diese viel zitierten Wettbewerbsvorteile gibt. Also könnte man ja wirklich in Frage stellen, ob in diesen Bereichen wie Finanzbuchhaltung oder irgendwie sowas, ob es da wirklich die Möglichkeit gibt, Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich ist es in dem Bereich eher sinnvoll für die einzelnen Anwender, auf ein etabliertes Standardprodukt zu setzen, das schon x-mal erprobt und ausprobiert ist und gleich sozusagen das Thema Wettbewerbsvorteile an der Stelle zumindest mal abhaken und stattdessen irgendwas Effizientes, Erprobtes einfach zu nehmen. Ne? So, ja, schauen wir uns nun im Folgenden mal zwei ausgewählte Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsanalyse an. Und ich sag's schon mal vorneweg, vielleicht ist es jetzt didaktisch nicht klug, es vorneweg zu sagen, ich sag's aber trotzdem mal vorneweg, erschrecken Sie jetzt nicht sozusagen, wie einfach das jetzt ist, was jetzt kommt. Ja? Es ist einfach zum Teil relativ trivial, was sich dort abspielt und was dort in der Praxis angewendet wird. Ne? Ich werde Ihnen einfach mal die beiden gängigen Methoden hier mal kurz vorstellen und so schlicht ist es nun einmal, wie das, was jetzt kommt. Ich denke auch, wir können das wahrscheinlich hier auch relativ schnell durchziehen. Also wir haben uns ausgewählt nach dem Kriterium, was wird in der Praxis gemacht, die Nutzwertanalyse einerseits und die Kapitalwertanalyse andererseits. Nutzwertanalyse haben Sie vielleicht auch schon mal gehört in irgendeiner Veranstaltung als Scoring Model, also ein Instrument zur Auswahl zwischen mehreren Alternativen, bei dem nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Bewertungskriterien herangezogen werden können. Demgegenüber die Kapitalwertmethode, kennen Sie aus dem Grundstudium, eine Methode der dynamischen Investitionsrechnung, und dort werden eben nur Zahlungen und sonst nichts eingerechnet. Jetzt schauen wir uns erstmal die Nutzwertanalyse an. Also, die Idee ist einfach die, dass wenn Sie nun verschiedene Alternativen miteinander zu vergleichen haben, also etwa für den Bereich Hochschule geht es um die Auswahl einer bestimmten Standardsoftware, und die Alternativen könnten eben sein das SAP-System oder das Sysposys-System. Das wären jetzt zwei Alternativen, die entsprechend miteinander zu vergleichen sind. Und die Idee ist einfach die, dass man zunächst in einem ersten Schritt Ziele definiert und dann die Anforderungen und entsprechende Gewichte festlegt. Also, welche Anforderungen soll denn die entsprechende Software erfüllen? Und welche Kriterien sind letztendlich, die diese Anforderungen spezifizieren? Also eine Anforderung könnte sein, etwa niedrige Kosten, ja, das wäre hier vielleicht so eine Anforderung. Und die Unterkriterien könnten dann sein Personalkosten, Lizenzkosten und so weiter. Also es ist wirklich relativ trivial alles. Wir würden dann eben, das sind die Anforderungen, hier bezeichnet mit F1, mit FP, ja. Und jede Anforderung kann sich hier wiederum aus verschiedenen Kriterien zusammensetzen oder so spezifiziert werden. Letztendlich geht man weiter und gewichtet diese entsprechenden Kriterien. Ja, also wie wichtig sind mir die Personalkosten, die Schulungskosten? Wie wichtig ist mir die Benutzerfreundlichkeit des Systems? Und es wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich überraschen, ja, wenn ich sage, dass die Gewichte natürlich zu 1 addieren sollen, klar, zu was sonst. Ne? Dann bewerten wir die verschiedenen Alternativen. Ne? Die Alternativen sind hier, wo sind sie? Hier die Alternative A1, das könnte jetzt beispielsweise sein die SAP-Software für die Hochschule, die Alternative N könnte sein die HISPOS-Software für die Hochschule. Und Alternative M könnte sein, Individualsoftwareentwicklung, mir gefällt alles drei nicht besonders gut, ja, also entwickeln wir irgendwas Neues. So, das hier ist der entsprechende Wert, dieses W11, den die Alternative 1 für dieses Kriterium 1 bekommt. Das habe ich entsprechend, also wir könnten etwa sagen, dass wir für jedes dieser Kriterien einen Wert von 0 bis 10 vergeben. Also Benutzeroberfläche ist sehr gut bei dem einen System, geben wir eine 10. Bei dem anderen System ist es vielleicht nicht so gut, vergeben wir eine 3. Ja, das wird dann eben entsprechend gewichtet hier. Also G1, Gewicht von Kriterium 1 mal Wert des Kriterium 1 für die Alternative 1. Das machen wir für alle für alle diese Alternativen, addieren wir das auf, erhalten die Nutzwerte letztendlich hier unten und wählen uns dann die Alternative aus, die den insgesamt höchsten Nutzwert erzeugt. Das ist es auch schon. Wie würden Sie denn die Vor- und Nachteile einer solchen Methode sehen?
Vorteil würde ich sagen, dass man nicht einfach diese Nutzwerte rauskriegt, aber der Nachteil sehe ich darin, diese Ws zu bestimmen. Ist es nicht oft so, dass man die erst zufällig bestimmen kann, wenn man das schon ausprobiert hat im Unternehmen? Also Sachen wie Anwendbarkeit, wie gut das funktioniert, wie reibungslos das vielleicht ist und so, das kann man also im Vorhinein gar nicht so genau abschätzen.
Ja, also die Anmerkung ist, dass man viele dieser Bewertungswerte, ja, also wie gut ist die Benutzerfreundlichkeit, häufig erst im Betrieb sozusagen dann wirklich kennt. Das stimmt natürlich, aber ich sag mal, die Zukunft zu prognostizieren ist immer ein bisschen unsicher. Ja. Insofern würde ich noch nicht mal sagen, dass das so das ganz große Problem der Anwendung ist. Es ist natürlich eins, aber es ist kein Big Point, würde ich mal sagen. Was können Sie sich denn noch vorstellen? Ja?
Ich sehe immer ein bisschen das Problem, dass ein Nutzwert zwar das Ausdruck, was er auch so vom Namen her verlautbar, also dass er ein Nutzwert für das Unternehmen darstellen mag, aber das sagt noch nicht so die Wirtschaftlichkeit letztendlich aus. Also die Kosten gehen.
Ja, also ich versuche es nochmal ein bisschen zusammenfassen. Sie sagen mir, ob es das trifft. Also wir haben sowas wie Systemkosten, hätten wir ja drin, als ein Kriterium, wie alle anderen auch. Also wir hätten die Kosten würden direkt neben der Benutzerfreundlichkeit und der Sicherheit stehen, wenn wir jetzt mal diese drei Kriterien hätten. Ne? Das ist natürlich in gewisser Weise ein Mischmasch, ne? Und was noch hinzukommt, ich weiß nicht, ob Sie das auch gemeint haben, ist, dass es natürlich auch immer die Frage ist, inwieweit tatsächlich sich die Benutzerfreundlichkeit dann in irgendeiner wirtschaftlichen Größe niederschlägt. Ja? Oder war es ein bisschen anders, was Sie?
Ja, also auch das, dass man halt jetzt vielleicht Sachen im Vorhinein überbewertet oder halt feststellt, dass sie vorher meint, dass sie nützlich sein könnten, aber dann eben praktisch der wirtschaftliche Nutzen, der daraus erwächst, vielleicht gar nicht mal so groß ist. Also,
ja.
Wie Sie sagen, Benutzerfreundlichkeit.
Ja, okay.
Wenn die Leute 4 Wochen länger brauchen, um sich einzuarbeiten,
wenn man okay.
Dann 15% vom Kaufpreis spart, ist das vielleicht.
Okay, ja, gut. Ja. Ja.
Vielleicht auch so ein Problem.
Ja, genau. Sie sind noch, das größte Problem haben Sie noch nicht. Das richtige Problem, was dahinter steckt, ist eins in der praktischen Anwendung einfach. Ja, das ist jetzt gar nicht so, ja. Ja. Also wir müssen alle Kriterien vollständig erfassen. Es dürfte auch nicht so einfach sein. Würde ich aber auch noch nicht so sagen, dass es der allergrößte Point ist. Ja. Ja, gut. Auch ein guter Punkt. Ja. Die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Kriterien, den haben wir da zum Teil nicht explizit abgebildet. Aber wir befinden uns noch auf dem sehr, sehr intelligenten und akademischen Niveau, sage ich mal. Ja, das geht noch. Wir müssen unser Level noch ein bisschen senken. Ja. Ja, die Schwierigkeit, die Nutzen zu bewerten, haben wir natürlich auch. Ja. Ja, ja. Ja, alles gute Punkte. Also das System haben wir wirklich mal eingesetzt. Ja. Zu dem Zeitpunkt war ich noch an der Uni Frankfurt, ich weiß nicht, Doktorand oder Habilitant, schon ein bisschen her. Und da ging es tatsächlich um das Beispiel, was ich eben mal genannt hatte. Ne? Es ging nämlich bei den hessischen Hochschulen, ja, um die Fragestellung, welche Software denn letztendlich zum Einsatz kommen solle. Ne? Und da waren allerdings noch andere Softwarelösungen als Alternativen im Gespräch, unter anderem Bahn, ja, BAAN geschrieben, eine niederländische Softwarefirma, die aufgekauft worden ist und die es in diesem Hochschulbereich jetzt meines Wissens auch gar nicht mehr gibt. Ja? Und da wurde auch diese Methode verwendet, um die Auswahl zu treffen. So, und die Praxiswelt, ob das jetzt in den Universitäten ist oder ob es in welchen Branchen der Industrie auch immer ist, ist so gestrickt, dass die meisten Leute irgendwelche starken Präferenzen für ein System haben. Ja, also da gab es in dem Fall gab's die klaren Bahnvertreter und es gab die klaren SAP-Vertreter und die Fronten sind verhärtet. Ja. Also da geht in der Praxis kaum einer an so eine Entscheidung ran, so nach dem Motto, jetzt wenden wir doch mal eine Nutzwertanalyse an, um das tatsächlich beste System herauszufinden. Ja. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden in einem Unternehmen zwischen SAP und Oracle die Auswahlentscheidung treffen. Und jetzt sitzen Sie dort und Sie sind einer der großen SAP-Experten in dem Unternehmen. In dem Moment, in dem Oracle gewählt wird, ja, haben Sie nicht mehr viel zu sagen und umgekehrt. Also haben Sie ein sehr starkes persönliches Interesse, dass eine bestimmte Software gewählt wird. In diesem Fall mit diesem Hochschulsystem war es einfach so, dass die Firma Bahn, die wollte unbedingt rein in den Hochschulsoftwaremarkt und hat da richtige Kampfpreise vorgelegt, in dem Sinne, dass sie die Software fast verschenken wollten. So, und jetzt steht natürlich in so einer Nutzwertanalyse das Kriterium Kosten drin. Und Sie haben in dem Gremium, haben Sie Bahnbefürworter und Sie haben SAP-Befürworter. Jetzt können Sie sich ja an drei Fingern abzählen, wer welche Gewichte für das Kriterium Kosten vorgeschlagen hat. Also in dem Fall sind die Werte objektiv bei Kosten. Ja, da können Sie genau sagen, okay, das eine System kostet 10.000 Euro, das andere kostet 150.000. Da ist an dem Wert dann nichts mehr subjektiv zu drehen. Aber es ist natürlich klar, wer jetzt sozusagen gesagt hat, dass jetzt natürlich die SAP-Befürworter gesagt haben, ach, was interessieren uns denn schon die Kosten so großartig und dann vielleicht einen Gewichtungsfaktor von 0,5, von 5% vielleicht vorgeschlagen haben, während die anderen, die Bahnbefürworter natürlich sagten, boah, Kosten, wir müssen überall sparen, schlechte Haushaltslage und so weiter und so fort. Rhetorisch geschickt sind die dann alle, ne, und kommen dann mit 50% als Wert rein. Ne. Also eine Methode, die sehr, sehr anfällig für Manipulationen ist. Ne. Das Thema Gewichte, beim Thema Benutzeroberfläche kann man sich natürlich ewig lang streiten, ja, ob die Siebel-Oberfläche besser ist und schöner ist als die SAP-Software-Oberfläche. Ne. Das ist eine höchst subjektive Geschichte. Und damit sind alle, jetzt haben wir die Werte eigentlich durch, ja, die in der Nutzwertanalyse gebraucht werden, damit sind schlicht alle Werte subjektiv. Alles ist subjektiv, was sie letztendlich haben. Ne? Und das ist sozusagen das methodische Problem und in der Praxis natürlich manipulationsanfällig, sondern in dem Sinne, dass es natürlich gut geeignet ist, zu versuchen, seine persönlichen Interessen entsprechend dann methodisch zu fundieren. Ne? Dann kommt halt methodisch intelligent fundiert heraus, dass die sowieso präferierte Software die genau richtige ist. Ne? Ja, was haben wir hier? Hier haben wir entsprechend dann das haben wir im Wesentlichen hier. Nochmal auf der Folie, was wir eben so besprochen hatten. Anwendung in Entscheidungssituationen mit relativ großer Anzahl von Kriterien möglich. Ne, da können Sie so viele Kriterien reinstecken, wie Sie Lust und Laune haben. Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Kriterien. Im Gegensatz zur Kapitalwertmethode eben auch die qualitativen. Der Punktwert, der zum Schluss rauskommt, zur Bewertung der Alternativen, ist dimensionslos. Komplexität kann verringert werden. Bewertung ist zum Teil subjektiv. Naja, das zum Teil könnten wir uns eigentlich auch fast raussparen. Bewertung ist subjektiv. Ja, gucken wir uns das hier nochmal an einem etwas detaillierteren Beispiel an. Wir könnten uns vorstellen, dieses Entscheidungsproblem bestand so vor einem Jahr in einem großen Medienhaus in Hamburg, wo wir eine Diplomarbeit am Laufen hatten. Und da ging es eben um die Fragestellung, ob die bestehende Microsoft-Systemlandschaft aktualisiert werden soll oder ob statt der Aktualisierung eben auf Open-Source-Software ausgewichen werden sollte. Und dort haben wir im Rahmen einer Diplomarbeit eben auch eine solche Nutzwertanalyse letztendlich durchgeführt. Ne? Vorgehensweise ist klar, Definition relevanter Kriterien für die Nutzwertanalyse, Festlegung der Kriterien und Einzelkriteriengewichte. Wir bewerten die Alternativen und die Kriterien und bestimmen den Gesamtnutzen beider Alternativen. Und das können wir uns, glaube ich, hier schenken, weil das steht hier, glaube ich, nochmal, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Und dann haben wir hier, wo dann eine Nutzwertanalyse mit so einem folgenden Rahmen ungefähr dann aufgebaut, ne? Dass wir eben sagen, okay, wir haben hier die Systemkosten und Anschaffungs- und Lizenzkosten und das würden wir dann eben zunächst mal würden wir hergehen und würden hier beispielsweise sagen, dass wir hier jetzt die Gewichte für die Großgruppen hier entsprechend mal darstellen. Hier könnten wir dann eben sagen, dass diese Systemkosten dann hier vielleicht, also nicht schön hier, 0,3 betragen. Nee, ich kann mit dem Ding noch nicht schreiben hier. Ne, hier würden wir 0,3 reinschreiben. Hier würden wir eine 0,2 reinschreiben. Gucken, ob man sich daran gewöhnt hier. Vielleicht nochmal eine 0,2. Das ist erstmal, dass ich hier mit den Dingern schreibe, das ist ja furchtbar. 0,3. So. Ne, und dann wird man hier dann, oh, das soll eine 3 sein, schwupps. Ne, und dann wird man hier dann wieder drunter gehen, wird sagen, die Anschaffungs- und Lizenzkosten, die sind mir vielleicht besonders wichtig, 0,5. Und dann hätten wir dann hier eine Gewichtung 0,3 mal 0,5 sind 0,15, wenn ich jetzt richtig rechne. Richtig? Ja, ne? Ja. Und so weiter. Und so weiter und so fort. Und da können Sie sich natürlich auch ganz hervorragend vorstellen, dass es hier dann eben die unterschiedlichen Befürworter der verschiedenen Alternativen waren. Also mache ich Open Source oder gehe ich in die Microsoft-Welt rein oder beziehungsweise bleibe ich in der Microsoft-Welt drin. Was können Sie sich denn vorstellen, wie die Systemkosten bewertet worden sind? Ist klar, ne, die Open-Source-Befürworter sagen, dass die entsprechenden Anschaffungs- und Lizenzkosten natürlich ganz wichtig sind und so weiter und so fort. Ne, sozusagen, dass jeder das herauskommt, was da letztendlich, was er sowieso haben wollte. Ganz spannend war, die Entscheidung ist dann letztendlich für den Microsoft Update gefallen. Und zwar war der Hauptgrund der, das Thema Integration mit anderen Systemen, das wir hier bei den Systemeigenschaften stehen hatten. Und der einfache Punkt war der, und das ist für die natürlich ein Knackpunkt gewesen, dass es gab ja irgendwie so eine kleine Software, die war am Laufen, die Anmeldezeiten und Abmeldezeiten der Benutzer kontrolliert hat. Also wenn sie sich praktisch um 8 Uhr irgendwas eingeloggt haben, lief sozusagen die Anwesenheitszeit an und wenn sie sich um 17 Uhr irgendwas ausgeloggt haben, waren sie sozusagen weg. Und die Integration von dieser Komponente, das Zusammenspiel mit der Open-Source-Software, hat angeblich zu erheblichen Schwierigkeiten geführt, sodass man gesagt hat, okay, dann müssen wir eben bei der Microsoft-Lösung bleiben. Also so einfach wurde das dann manchmal begründet. Was können Sie sich denn noch vorstellen? Wir machen heute nochmal so ein bisschen mehr reale Welt. Was können Sie sich denn noch vorstellen, was für Motive insbesondere bei den bei den oberen Entscheidungsträgern pro Microsoft-Update existiert haben? Warum waren die tendenziell, je länger sie drüber nachgedacht haben, immer stärker pro Microsoft und gegen die Open Source, Open Office und Linux-Lösungen? Ja.
Also insbesondere wenn es um die Migration von Microsoft zu Open Source geht, habe ich auch so im eigenen Job schon erlebt, dass es häufig diese Einstellung ist, wir sind dabei, also wir haben jetzt ein Closed Source System, Microsoft oder was ähnliches, und dann bleiben wir auch dabei.
Ja.
Das schwingt ein bisschen Angst vor dem neuen Bild, würde ich sagen.
Ja.
Teilweise auch, dass natürlich Firmen wie Microsoft oder andere Anbieter proprietärer Software wesentlich geschickter sind, überhaupt erst ein Marketing fahren, was natürlich bei zum Beispiel Reddit vielleicht auch Fall ist, aber nehmen wir mal andere Linux-Distributionen, die machen sowas ja nicht.
Ja.
Und dadurch bieten die ganz andere Verträge an, bieten ganz anderen Support an, suggerieren damit dadurch, dass es insgesamt auf lange Sicht einfacher ist oder sicherer ist, mit dem System zu arbeiten. Dann so werden so Sachen wie Lizenzkosten ganz gerne mal verdrängt.
Ja, okay. Okay, ja.
Ein anderer Problem ist natürlich auch so eine Art von Ineffekt. Also der meiste, der größte Teil des Marktes hat ja benutzt ja Microsoft, da gibt es auch mehrere.
Ja.
Ja.
Ja, 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 ja. Ja, so, genau, und das sowas ging natürlich dann auch, dieses Thema, die Mitarbeiter sind schon fit in der Microsoft-Nutzung, ging natürlich heftig rein in diesen Parameter Schulungskosten, ne, der natürlich dann bei einer Open-Source-Software entsprechend höher gewesen wäre. Völlig richtig, genau. Was können Sie sich denn noch so für psychologische Gründe vorstellen, oder was heißt psychologische, ja? Ja. Ja, so. Ja, Sicherheitsprobleme waren es nicht. Also die Leute waren schon sehr fit und gut informiert. Ne? Also das muss man sagen. Ja, es gibt so einen psychologischen Effekt oder auch einen Existenzsicherungseffekt immer bei den Entscheidungsträgern, und das ist bitte nicht so verstehen, dass ich das irgendjemand vorwerfe, das ist völlig rational und verstehe ich auch. Wir haben neulich mal eine Umfrage gemacht zum Thema Standardsoftware, und da sagte einer der Entscheidungsträger auf die Frage unter anderem, was war denn sozusagen einer der Beweggründe, dass sie SAP implementiert haben in ihrem Unternehmen. Und die Antwort von dem lautete, no one ever gets fired for buying SAP. Ja. Und das ist natürlich auch ein Beweggrund. Ne? Also stellen Sie sich vor, Sie führen eine Standardsoftware wie SAP ein, dann wird es Probleme in diesem Projekt geben. Solche Einführungsprojekte sind immer mit Problemen behaftet. Das geht nicht ohne ab. Aber wenn das auch mal richtig gegen die Wand fährt, dann sind Sie als Entscheidungsträger immer noch, sagen wir mal, nicht so schwer belastet, weil Sie können ja immer sagen, na gut, das macht ja die ganze Welt, ja, und Probleme gibt's halt nun mal. So was Ähnliches gilt natürlich auch dann, wenn Sie eine Microsoft-Software für Ihre Office-Anwendungen entsprechend einführen, ja. Auch da wird's hier und da knirschen und die Anwender werden über Microsoft sprechen. Aber dann können Sie sagen, naja gut, so ist es halt mal mit der Software aus Redmond, da gibt es halt nur noch Probleme. Das weiß ja jeder. Aber wenn Sie die Risikoentscheidung treffen und irgendwas einführen in Unternehmen, ja, was eben nicht normal ist, was nicht 0815 ist, und Sie fahren damit an die Wand, dann ist sozusagen Ihr Kopf in Gefahr. Ja, also wenn Sie es auf eine Open-Source-Software setzen, und das Projekt fährt gegen die Wand, dann werden danach alle sagen, ja, hat der oder die denn alle Tassen im Schrank gehabt, ja, warum müssen ausgerechnet wir hier so ein besonderes Projekt machen? Ne? Also es gibt gerade beispielsweise die Firma Oracle ist ja mit ihrem Produkt Application, also Application ist das Konkurrenzprodukt zu SAP, MySAP. Also Oracle kennt man ja normalerweise von der Datenbank her, ne, da sind die sehr bekannt, aber die stellen eben auch betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme her. Sind bislang in Deutschland damit fast null vertreten, ja, also sehr, sehr wenig erfolgreich. In den USA aber durchaus. Ja. Und eins der großen Bauunternehmen, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, eins der großen in Deutschland hat sich jetzt eben entschieden, Oracle Applications einzuführen. Und nach 2 Jahren ist dieses Projekt jetzt mehr oder weniger gescheitert. Dieses Bauunternehmen verklagt Oracle, weil sie angeblich Behauptungen abgemacht haben, die sie nicht haben halten können. Und die Projektkosten belaufen sich schon bei 20 Millionen. Ja. Also der, der das entschieden hat, hat, denke ich mal, ein größeres Problem als derjenige, der entschieden hätte, SAP einzuführen und mit diesem Projekt dann sozusagen gegen die Wand gefahren wäre. Ne? Und das ist dann einfach so ein Punkt, der natürlich mit reinspielt. Und nochmal, bitte nicht falsch verstehen, ich werfe das niemandem vor. Stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet, haben 3 Kinder und brauchen den Job. Dann wissen Sie auch sozusagen, was vielleicht wichtig ist. Und dann tritt vielleicht der Innovationsgeist völlig zu Recht auch mal ein bisschen in den Hintergrund. Ne? Also jetzt können wir mal die hässliche Folie hier mit der tollen Schrift können wir auch mal entfernen jetzt hier. Ja, im Gegensatz dazu, die Methode der dynamischen Investitionsrechnungen. Dabei berücksichtigen wir eben alle Zahlungen, die anfallen, ja, alle Zahlungen einer Investition für mehrere Perioden. Vorteil, wir konzentrieren uns auf Zahlungen. Wir konzentrieren uns auf Zahlungen. Nachteil, wir betrachten nur eine Dimension, nämlich eben nur Zahlungen. Also dieses Vor- und Nachteile könnte man an dem Bereich Benutzerfreundlichkeit vielleicht auch einfach mal kurz auf den Punkt bringen. Der Vorteil der Kapitalwertmethode, wir betrachten nur Zahlungen, würde ja bedeuten, dass wir eventuell eine höhere Benutzerfreundlichkeit eines Systems A im Vergleich zu System B gar nicht abbilden können. Das könnte ein Vorteil sein, so vor dem Hintergrund, dass man ja sagen könnte, naja gut, wenn es nicht zu irgendwelchen messbaren Kosteneinsparungen kommt oder Erlöserhöhungen, dann ist dieses Kriterium ja auch vielleicht gar nicht relevant. Oder man müsste eben den verqueren Umweg gehen und müsste versuchen, irgendwie eine Kausalkette aufzustellen, die eben Auskunft darüber gibt, wie das benutzerfreundliche System entweder den Mitarbeiter so motiviert, dass er mehr leistet oder dass er schneller arbeiten kann und dadurch noch irgendwelche anderen monetär bewertbaren Effekte erzielt. Aber das ist natürlich in der Praxis unheimlich schwer, so nach dem Motto, wir haben jetzt eine bessere Benutzeroberfläche und sagen wir mal Steuerung F3 Escape, ja, von dem alten System wird ersetzt durch einen Mausklick, das dann irgendwie sagen wir mal in eine monetäre Größe umzuwandeln, das ist sauschwer. Ja, das ist sauschwer und kostet vielleicht mehr, ja, im Sinne von Zeit, selber diese Parameter zu erheben, kostet vielleicht mehr, als wir dann letztendlich unterm Strich unsere Entscheidung verbessern. Nachteil, wir betrachten eben nur eine Dimension, nur die Zahlungen, also sowas wie Benutzerfreundlichkeit wäre vielleicht außen vor. Ein Beispiel, das wir hier aus dem Buch von Peter Mertens und weiteren Autoren entnommen haben, Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, sehen wir hier. Die Idee ist eben, wir haben zunächst mal eine einmalige Investitionssumme, hier sind das 120.000 Euro, und wir haben hier in den weiteren Perioden haben wir noch irgendwelche laufenden Kosten, also so wie wir das am Anfang der Stunde hier entsprechend hatten. Wir haben direkte Wirkungen, etwa Personaleinsparungen durch schnellere Zeichnungserstellungen, also wir reden hier von einem CAD-System. Wir sparen also im ersten Jahr 30.000, im zweiten Jahr 65.000, im dritten und im vierten genauso. Dann kommen hier ein paar indirekte Wirkungen hinzu. Wir reduzieren unsere Kapitalkosten durch stärkere Verwendung von Normteilen. Hier die Einsparungen pro Jahr, wie Sie hier sehen, weitere Einsparungen hier und hier noch eine Erhöhung des Deckungsbeitrages. Ne? Angenommen haben Sie hier einen Kapitalkalkulationszinssatz von 8% und das ist die Formel, die Sie hier aus Ihrem Grundstudium kennen. Also wir betrachten die entsprechenden Perioden von 0. In dem Fall wäre es hier entsprechend klein n, wäre hier eben die 4. Nehmen die entsprechenden Netto-Nutzeffekte, wie es hier bezeichnet wird, also das, was wir hier unten haben, für jedes dieser Jahre und zinsen diese Netto-Nutzeffekte entsprechend ab und erhalten dann den Kapitalwert der Investition. Und der Kapitalwert ist dann einfach das Entscheidungskriterium. Bei einer Auswahl zwischen mehreren Alternativen nehmen wir die Alternative mit dem höchsten Kapitalwert und bei einer Ja-Nein-Entscheidung eben dann, wenn dieser Kapitalwert positiv ist. Ne? Das wäre an und für sich hier die Anwendung. Diese Kapitalwertmethode anzuwenden und alles eben in monetäre Größen umzurechnen, ist unheimlich aufwendig in vielen Fällen, wird aber in der Praxis durchaus gemacht. Und zwar wird es in der Praxis genau dann gemacht, wenn die Investitionssumme sehr hoch ist. Also wenn es um richtig viel Geld geht, dann versucht man das in vielen Fällen auch mit einer solchen Kapitalwertmethode zu rechnen. Der ökonomische Hintergedanke ist dabei eigentlich ganz, ganz einfach. Selbst wenn Sie sich hinsetzen würden und eine Kapitalwertberechnung machen würden für die Anschaffung von so einem Apple Notebook hier, könnte man ja theoretisch machen. Ne? Wäre schon unheimlich aufwendig, ja? Ob sich das jetzt für Sie lohnt oder nicht. Ja? Sie können die Kosten, hätten Sie schnell, aber was man dadurch einspart und zusätzliche Erlöse, was weiß ich. Das wäre aber fast genauso aufwendig, dafür mal eine Kapitalwertmethode zu rechnen, wie für eine Großinvestition, wenn Sie jetzt Ihren ganzen Konzern mit einer neuen SAP-Software vielleicht ausstatten wollen. Ja. Und Sie müssen ja letztendlich, so hätte das mein alter Lehrer an der Uni Frankfurt, der Organisationsprofessor Laux, hätte das immer gesagt, Sie müssen praktisch bei so einer Modellierung auch ein Metakalkül im Kopf haben. Damit meint er einfach, Sie müssen bei einer Modellierung, einer solchen entscheidungsorientierten Modellierung, müssen Sie eben auch berücksichtigen, was kostet mich eigentlich die Modellierung. Ne? In dem Moment, wo die Kosten der Modellierung höher sind als der Entscheidungswert, ja, macht es natürlich keinen Sinn, mit irgendeinem komplexen Primborium da aufzufahren, ja, und vielleicht noch ein paar Simulationsläufe über die investitionstheoretischen Modelle zu machen. Ja. Also bei so einer kleinen Investition lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Bei einer großen hingegen haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Investition, also Investition jetzt im Sinne der Anwendung des Modells, des Verfahrens lohnt, ist umso höher die Wahrscheinlichkeit, je höher die Beträge sind, mit denen Sie letztendlich unterwegs sind. Das scheint mir eigentlich auch ganz einleuchtend zu sein, diese Denke hier. So, den Thomas Hess kann ich jetzt noch nicht ankündigen. Wie gesagt, der Thomas Hess kommt, ich glaube, Ende Juni, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, was wir heute noch abschließend machen werden, wir werden uns um das Thema Standard versus Individualsoftware kümmern, ne, im Rahmen von so einer Fragestellung, dass Standardisierung eben einer der Kernaufgaben des Informationsmanagements sind. Das hatten wir am Anfang der Veranstaltung schon mal so kurz angesprochen, dass es für gerade so ein Konzerninformationsmanagement eine der wichtigen Entscheidungen eben darin liegt, ja, dass wir eben sagen, ist es sinnvoll für einen ganzen Konzern, vielleicht einen bestimmten Standard, vielleicht eben die Microsoft-Software oder eben eine SAP-Software entsprechend vorzugeben. Und das hat verschiedene Komplexe, diese Fragestellung. Standardsoftware versus Individualsoftware ist die, die wir heute noch machen werden. Dann werden wir Standards und offene Standards zum Beispiel von XML und Web Services relativ detailliert behandeln und dann hier ein ökonomisches Entscheidungsproblem zur Auswahl von Standards behandeln. Ja, Standardsoftware versus Individualsoftware und Customizing ist das, womit wir uns hier heute noch abschließend beschäftigen werden. Also zunächst mal eine Definition, was versteht man unter Standardsoftware, was versteht man unter Individualsoftware? Eigentlich ganz einfach, Standardsoftware ist eine Software, die ein Anbieter entwickelt hat für eine Gruppe von Kunden mit ähnlichen Problemstellungen, ja, oder auch sozusagen für so eine Art anonymen Markt. Ja? Also wenn Microsoft ihre Office-Anwendungen entwickelt, dann hat sie nicht sie oder sie oder sie konkret als Anwender, Anwenderin im Kopf, sondern sie sagen, einen anonymen Markt wollen wir damit bedienen. Das gleiche gilt für die SAP, wenn wir etwa an die Finanzsoftware dort denken. In vielen Fällen hat Standardsoftware beinhaltet die Möglichkeit der individuellen Anpassung der Software eben durch Customizing. Ne? Da kommt schon der Begriff, den Sie am Anfang der Stunde genannt hatten. Wir haben die Möglichkeit, diese Standardsoftware, wenn Sie sie erstmal gekauft haben, entsprechend auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen. Und Standardsoftware ist aus der Sicht des anwendenden Unternehmens immer ein Fremdbezug der Software. Sie kaufen sie eben entsprechend von dem Anbieter ein. Demgegenüber ist eine Individualsoftware für einen speziellen Anwendungsfall ein bestimmtes Unternehmen erstellt. Also wenn Sie ein anwendendes Unternehmen sind und ich wäre der Individualsoftwarehersteller, würden Sie zu mir hingehen und sagen, hier, ich brauche ein ganz besonders ausgefuchstes, ganz besonderes Controlling- oder Kundenmanagementsystem, ne, das kein anderer hat, das ganz besondere Anforderungen erfüllen soll. Ne? Und dann wäre ich als Individualsoftwarehaus derjenige, der Ihnen diese Software dann entwickelt. Make-or-Buy-Entscheidung, warum ist das hier auch eine Make-or-Buy-Entscheidung oder was steckt hinter der Tatsache, dass es hier auf der Folie drin steht? Dahinter steckt, dass Sie, wenn Sie jetzt ein anwendendes Unternehmen sind, eine Make-or-Buy-Entscheidung insofern haben, als dass Sie sagen können, okay, ich kann das im Haus selbst machen, ich kann vielleicht meine eigene IT-Abteilung damit beauftragen, diese entsprechende Software herzustellen. Das wäre also Make. Oder bei wäre eben, ich kann ein Softwarehaus beauftragen, etwa eins der großen Softwarehäuser in Indien wie Infosys oder SD&M in Deutschland vielleicht oder viele andere, die es in diesem Umfeld gibt. Ne? Wo würden wir eine Open-Source-Software in dieses Schema reinpacken, à la Linux oder Apache Web Server? Ja.
Ja, also insbesondere weil es auch eine Customizing-Möglichkeit gibt, würde ich es unter Standardsoftware packen.
Ja.
Denn es gibt ja insbesondere bei Quelle auch eine Software die Möglichkeit, eigene Erweiterungen zu implementieren.
Ja, also ich würde es auch unter Standardsoftware reinpacken. Also wir haben einmal die Möglichkeit, dass es erweitert werden kann und zum anderen sind es ja Softwarelösungen, die in der Regel für eine Gruppe von Kunden mit ähnlichen Problemstellungen entwickelt wird. Also zumindest die bekannten, erfolgreichen Open-Source-Projekte, ne? Also à la Apache Web Server oder à la Linux oder OpenOffice. Ne? Auch für die gilt, dass es in der Regel für eine große Gruppe von Kunden erstellt sind. So, schauen wir uns hier nochmal an, die Vorteile des Einsatzes von Standardsoftware im Vergleich zu Individualsoftware und eben umgekehrt. Ne? Also zunächst mal hier die Lizenz- und Einführungskosten von Standardsoftware sind in der Regel geringer als die Kosten einer Individualsoftwarelösung. Das kann man tatsächlich so stehen lassen, dass das in aller Regel gilt, ist ja eigentlich auch ganz logisch. Ist ganz logisch insofern, als dass ja per se vom Geschäftsmodell her der Anbieter so tickt, dass er einmal eine Software entwickelt, ja, und die an viele Kunden verkaufen will. Ne, an viele Kunden verkaufen will, die ihm dann letztendlich die Erlöse bringen. Wenn ein Individualsoftwarehersteller antritt, ist es in der Regel so, dass der Individualsoftwarehersteller natürlich nur für den einen Kunden diese individuelle Software entwickelt. Ne. Dadurch meist geringer diese Kosten, wenn sie auf eine Standardsoftware setzen. Ja, also ich habe das mal erlebt bei einem bei der Telekom. Die Telekom hatte einmal vor einigen Jahren ein großes Individualsoftwareprojekt in Auftrag gegeben. Da waren mehrere Beratungsgesellschaften und solche Softwarefirmen dran beteiligt. Es war an und für sich kein allzu komplexes Vorhaben. Ja, es ging da um das Thema Auftragsdurchläufe Und diese Kosten in diesem Projekt sind derartig aus dem Ruder gelaufen. Das war so unglaublich, wenn man da zugeschaut hat. Letztendlich wurde die Entscheidung anfangs getroffen zwischen der SAP-Software war das und einer Individualsoftwareentwicklung, weil die SAP-Software eine oder andere Anforderung in ihrer Grundsatz, in ihrer Basisversion nicht erfüllen konnte, hat man gesagt, okay, dann entwickeln wir das selbst. Also das war eine Fehlentscheidung, die einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Also dieses Individualsoftwareprojekt, ich war in diesem Projekt 2 Jahre lang beteiligt, in einem anderen Bereich, also nicht in dieser Entwicklung. Und man konnte wirklich 2 Jahre lang zuschauen, wie das Ding an die Wand fährt. Und es war wirklich erstaunlich, dass da keiner vorher die Reißleine gezogen hat. Also seitdem bin ich ein starker Vertreter der Meinung, dass Standardsoftware in aller Regel so einem Unternehmen sehr, sehr gut tut, auch wenn die Anforderungen nicht zu 100% erfüllt werden. Die Individualsoftware wird es in der Regel auch nicht tun und es kann wirklich ausufern. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass ein Standardsoftwareprojekt nicht auch ausufern kann, aber da gibt es schon ganz heiße Beispiele hier. Ein Punkt, der hier natürlich auch für Standardsoftware spricht, ist die Verfügbarkeit bzw. die kurze Einführungsdauer. Klar, kurze Einführungsdauer, jetzt können Sie ja sagen, ja, jetzt hat er uns doch gerade am Anfang der Stunde erzählt, dass das in der Regel auch mindestens 1 Jahr dauert, ne, auch wenn die SAP wirbt häufig mit 3 bis 6 Monaten, was aber in der Praxis so selten stattfindet. Ja. Jetzt hat er uns gerade erzählt, 1 Jahr, ist das kurz? Und kann man sagen, ja, das ist kurz, wenn Sie es einfach vergleichen, was solche Entwicklungsprojekte dauern. Ne. Und es ist halt fertig. Reifegrad. Das ist ein Punkt, mit dem die Standardsoftwarehersteller häufig mit dem Argument sozusagen aufkommen, dass sie sagen, ja, unsere Software hat einen hohen Reifegrad, ist in der so und so vielten Version. Und da ist auch was dran an dem Argument. Also wenn sie so eine Software eben haben, die schon in der x-ten Version ist, dann haben die Benutzer schon viele Fehlerrunden hinter sich. Also die ersten Benutzer haben ja meistens ein Riesenproblem, ja, und melden das dann und dann von Version zu Version sollte diese Software stabiler werden. Erwerb von externem betriebswirtschaftlichen und organisatorischem Know-how. Auch das ist ein Punkt, der meines Erachtens nach zum gewissen Maße stimmt. Denn auch da steckt ja zumindest in einer Standardsoftware, die schon in einer fortgeschrittenen Version ist, viel Erfahrungen drin. Ja? Also nach dem Motto, viel Erfahrungen, wie letztendlich die Kundenauftragsabwicklung in so einem Unternehmen abläuft. Also dieses Know-how kauft man sich auch ein. Der Punkt, wie er hier steht, ist aber gar nicht so ohne. Man kann sagen, ja okay, man kauft sich das eben entsprechend ein. Da steckt ja implizit noch eine bestimmte Denke dahinter. Da steckt ja implizit dahinter, dass man sagt, dieses organisatorische Know-how, was in der Standardsoftware drinsteckt, ist eben auch für mein Unternehmen sinnvoll. Also so in die Richtung Organization follows IT. Anpassung der eigenen Organisationsform an die Softwarelösung. Wir werden das nochmal irgendwann in dieser Vorlesung hier haben, ist aber schon mal ein ganz spannender Punkt hier, findet in der Praxis sehr häufig statt. Integration über standardisierte Schnittstellen, ja, kann man vielleicht machen. Schonung eigener Softwareentwicklungsressourcen. Im Vergleich zu der Alternative, wir erstellen die Individualsoftware selbst. Ne, das muss man hier natürlich klar sagen. So, Nachteile, tendenzielle Nachteile von der Standardsoftware. Da haben wir natürlich zunächst mal den, dass wir eine Diskrepanz zwischen den Programmabläufen und den betrieblichen Anforderungen haben. Anders ausgedrückt, so eine Standardsoftware wird so gut wie nie wirklich 100% zu unseren Anforderungen passen. Ja, sie ist ja für einen anonymen Markt entwickelt worden und ich stelle mir das vielleicht ganz anders vor. Customizing ist grundsätzlich möglich, aber es ist eben auch nur begrenzt möglich, dieses Customizing. Ja. Also Sie können die Software auch nicht beliebig verbiegen und verdrehen. Und die Erfahrung ist so die, je weiter man die Software verbiegt, dann steigen sozusagen die Customizing-Kosten dann auch so exponentiell an. Ja? Also an bestimmten vordefinierten Einstellungen können Sie vielleicht noch ganz gut rumdrehen. Ja? Aber wenn Sie dann anfangen wollen, vielleicht von der 90% zur 100% Lösung für Sie zu kommen, wird die Sache sehr, sehr häufig exorbitant teuer. Sie haben eine Problematik der technischen Integration mit Legacy-Systemen. Legacy-Systeme ist ein Begriff für Altsysteme, also wenn Sie vielleicht irgendwelche alten COBOL-Programme, die auf IBM-Großrechnern laufen, da noch haben, dann haben Sie da wahrscheinlich ein Integrationsproblem. Wir haben diese Auflistung weitgehend aus dem Buch von Mertens und Co. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik übernommen, gilt aber für Individualsoftware genauso. Ja, also es ist eigentlich nicht spezifisch hier zu sehen, dieses Problem der Integration mit Legacy-Systemen haben Sie sozusagen immer. Dicker, fetter Punkt ist natürlich hier der, ne, Sie haben keinen Wettbewerbsvorteil. Es ist auch logisch, dass Sie keinen Wettbewerbsvorteil haben. Ne, wenn die ganze Welt SAP nutzt, Ihre ganze Branche nutzt SAP, ja, dann haben Sie damit natürlich kaum Chancen, sich von dem Wettbewerber irgendwie abzuheben. Und Mertens und Kollegen setzen die Login-Problematik hier bei den Nachteilen des Einsatzes von Standardsoftware an, ja, bei den Nachteilen, und sprechen dann von einer Login-Problematik, von einer Abhängigkeit der Kunden dann entsprechend von dem Standardsoftwarehersteller. Ja. Was würden Sie denn dazu sagen? Ja? Ja, also genau, also man ist natürlich auch von einem Individualsoftwarehersteller sehr stark abhängig und um es mal plakativ zu sagen, ich persönlich wäre lieber von Microsoft, Oracle, SAP abhängig als von einem kleinen Softwarehaus, das mir eine Individualsoftware gestrickt hat oder gar von meiner IT-Abteilung. Ja. Ne, IT-Abteilung wechseln, da wechseln die Leute, ne, kriegt jemand ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen, schlecht dokumentiert, da ist die Abhängigkeit im Zweifelfall viel größer. Ne. Sie haben diese Abhängigkeit immer, ja, egal ob Standard- oder Individualsoftware. Aber also ich hätte es dann eher, wenn ich es gewichten sollte, eher andersrum gewichtet, dass ich sagen würde, lieber von einem großen Standard-Software-Player abhängig zu sein, als von einem kleineren Individualsoftwarehaus. Ja, Entwicklung und Einführung von Software. Wenn Sie eine solche Standardsoftware einführen, genau wie wenn Sie ein Softwareentwicklungsprojekt durchführen, dafür gibt es sogenannte Vorgehensmodelle und Prozessmodelle. Ja? Also Sie haben häufig solche Phasenschema, die so aussehen, dass Sie sagen, okay, wir haben eine Ist-Phase, wo Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Ist-Form betrachten und wo Sie dann vielleicht übergehen dann zur Soll-Betrachtung. Wir werden diese Vorgehens- und Prozessmodelle im letzten Teil der Veranstaltung relativ ausführlich behandeln, wo wir uns insbesondere mit der Fragestellung auseinandersetzen werden, wie Standardsoftware letztendlich die betrieblichen Prozesse beeinflusst. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal schlicht und ergreifend drüber springen über diese Folie. Abschließend hier nochmal das Thema Customizing, also die Anpassung von Standardsoftware an die individuellen Unternehmensanforderungen. Und da gibt es nun verschiedene Formen, wie Sie das machen können. Also hier so Parametrisierung als eine Form des Customizings im engeren Sinne, dass gewünschte Programmfunktionen durch das Setzen von Parametern initialisiert werden. Da kann man sich nun Verschiedenes darunter vorstellen an der Stelle. Eine einfache Parametrisierung wäre einfach so, wie es der Name eigentlich auch sagt, ja, dass Sie vielleicht für Ihre Supply Chain Management Software, dass Sie vielleicht die entsprechenden Mindestlagerbestände einfach parametrisieren. Dass Sie eben sagen, wenn der Lagerbestand von X entsprechend unterschritten wird, in dem Moment und nicht vorher, wird nachbestellt. Ja, das wäre so eine einfache Form der Parametrisierung. Hierzu gehört aber auch, dass die Parametrisierung in dem Sinne, dass Sie bestimmte Abläufe oder bestimmte Rechnungsvorgänge hier einklinken können. Ja, also Sie können beispielsweise verschiedene Kostenrechnungssysteme könnten Sie hier entsprechend aktivieren. Ob Sie mit welcher Form der Deckungsbeitragsrechnung Sie in Ihrem Unternehmen arbeiten wollen. Ne? Alles das steckt letztendlich hier drin. Konfigurierung bzw. Komponentenbasierung, auch Modularisierung genannt. Das heißt, dass Sie nur gewünschte Programmbausteine in das Softwarepaket aufnehmen. Also wenn Sie so eine Software wie aus dem Bereich Supply Chain Management nehmen, gibt es verschiedene Softwareanbieter, verschiedene Softwarelösungen. Da haben Sie nun verschiedene Module, also ein Transportplanungsmodul, vielleicht ein Standortplanungsmodul, ein Beschaffungsmodul. Da würden Sie jetzt vielleicht sagen, okay, brauche ich alles außer der Standortplanung, die brauche ich nicht. Ich brauche vielleicht kein Standortplanungstool, weil eben die Standorte meiner Supply Chain einfach festgelegt sind. Ja, mein Zulieferer ist an den Orten A, B und C. Ja, da brauche ich die Standorte nicht nochmal neu zu planen. Oder eben eine Ergänzungsprogrammierung. Das kann man eigentlich so bis zum Exzess betreiben, wenn man möchte, ne, dass man eben ergänzende Programmierschritte und Maßnahmen durchführt, um eben die Standardsoftware an die entsprechende Individualsoftware anzupassen. Und da gibt's jetzt, muss man auch bei dieser Ergänzungsprogrammierung oder Add-on-Programmierung, müssen Sie auch noch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Fällen. Also der Fall 1 ist der, dass Sie eine Ergänzungs- oder Add-on-Programmierung vornehmen an einer Stelle, wo es die SAP Ihnen auch sozusagen erlaubt und gestattet. Also ein Beispiel wäre so an der Stelle, wo Sie so eine Tourenplanung machen können, dass Sie dort verschiedene mathematische Algorithmen entsprechend reinklinken können, auch von anderen Anbietern. Das ist sozusagen richtig vorgesehen. An der Stelle können Sie das tun. Dann können Sie es aber auch an anderen Stellen tun, ja, wo Sie denken, an jeder beliebigen Stelle eigentlich, wo Sie sagen, hier gefällt mir die Oberfläche nicht oder hier gefällt mir dies oder jenes nicht. Prinzipiell, das gilt in der IT ja immer, prinzipiell ist alles möglich. Ja. Es ist nur eine Frage auch der Kosten. Ne. Also wie hoch sind die Kosten jetzt, eine Add-on-Programmierung vorzunehmen an einer Standardsoftware, an einer Stelle, wo es eben nicht vorgesehen ist. Und gerade bei der letzten Variante müssen Sie dann immer entsprechend im Kopf behalten, wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, dass es A, sehr teuer wird, weil aufwendig, ne, die Software wird bocken, ja, weil sie will an der Stelle eben nicht unbedingt verändert werden. Und zum Zweiten ist immer der Punkt, wenn Sie an einer vorgesehenen Stelle eine Systemerweiterung vornehmen, dann garantiert Ihnen der Anbieter in der Regel auch, dass wenn mal ein Update der Software kommt, diese Änderungen eben auch übernommen werden und auch in der abgedateten Version noch laufen. Wenn Sie aber sozusagen härtere Eingriffe machen, ja, an nicht vorgesehenen Stellen, ist das eben genau nicht der Fall. Ne? Und dann haben Sie vielleicht eine tolle Ergänzung programmiert, was sowieso schon teuer genug war. Und dann steht immer noch die Frage im Raum, wenn Sie ein entsprechendes Update mal machen wollen, dann können Sie vielleicht nochmal anfangen, ja, wenn Sie diese Funktion wieder haben wollten. Ja, für heute vielen Dank und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke.